jeder bemüht sich schon, aber immer nur für sich und in seinem Dunstkreis. Aber wir müssten mal miteinander ein großes Ding drehen, einfach weil jeder, der in dieser Branche ist, der liebt diese Branche ja, und da gibt es nur geile Druckprodukte eigentlich. Also haben wir überhaupt nichts, vor was wir uns verstecken müssen.
Inside Packaging, ein Podcast von Thomas Schmidt.
Willkommen bei Inside Packaging, dem Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider aus der Druck- und Verpackungsindustrie. Mein Name ist Thomas Schmidt und heute bin ich zu Gast in Murnau bei Wiesendanger Medien und spreche mit Veit Rudolf und Christoph Görke, die anlässlich des diese Woche stattfindenden Rudolf-Prinz-Symposiums in Murnau sind. Wir sprechen heute über die Frage, wie der Generationenwechsel die Druckindustrie verändert und welche Rolle Verbände, Netzwerke und Initiativen wie die Druckmacher dabei spielen. Wir sprechen darüber, wie sich die Erwartungen der jungen Generation an Führung, Zusammenarbeit und Unternehmertum verändern, warum Themen wie Nachwuchsgewinnung und Ausbildung für die Zukunft der Branche entscheidend sind und weshalb Veränderung in gewachsenen Strukturen oft schwieriger ist, als viele denken. Außerdem interessiert mich, wie neue Impulse in einer traditionsreichen Industrie entstehen können, welche Rolle der Verband dabei übernimmt und warum es gerade jetzt wichtig ist, ein positives Zukunftsbild der Branche zu vermitteln. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, bin dankbar, dass die beiden sich Zeit nehmen, trotz des Groß-Events diese Woche, und sage herzlich willkommen bei Inside Packaging, lieber Veit Rudolf und lieber Christoph Görke.
Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass wir dabei sein dürfen.
Ich würde vorschlagen, wir machen reihum. Jeder stellt sich kurz vor. Gerne dann auch jeweils ein bisschen was zum Verband bzw. zum eigenen Unternehmen. Ich sage immer, das ist der Werbeblock, der darf hier auch seinen Platz haben. Wer von Ihnen beiden möchte anfangen?
Ich glaube, dann fange ich an. Auch von mir nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Christoph Görke. Ich bin beim Verband Druck und Medien Bayern für die Aus- und Weiterbildung zuständig und habe da als Schwerpunkte die überbetriebliche Ausbildung, wo wir selber Seminare machen für Azubis, die Nachwuchsgewinnung und ein Weiterbildungsprogramm für Erwachsene. Genau, insgesamt sind wir der Arbeitgeberverband für die Druckindustrie, haben an die 300 Mitglieder in Bayern. Und versuchen jeden Tag für die Interessen der Mitglieder da zu sein und einzustehen.
Ich mutmaße, dass beim Thema Nachwuchs, Ausbildung die Nachfrage nach Unterstützung von den Mitgliedern durchaus groß sein dürfte, oder?
Ja, manchmal würden wir uns fast wünschen, dass wir ein bisschen mehr gefordert werden, weil wir versuchen, einiges an den Start zu bringen und ab und zu wird es nicht ganz so abgefragt, wie wir das gerne hätten.
Okay, und dann würde mich natürlich noch interessieren, Christoph Görke als Person, wie in der Druckindustrie gelandet? Vielleicht noch ein paar Sätze zum persönlichen Werdegang. Wie landet man beim Verband und ist dann für diesen Bereich, den Sie da verantworten, zuständig?
Direkt aus der Druckerei. Also ich habe bei der Mediengruppe Universal in München Mediengestalter gelernt, als einer der ersten, die so Mediengestalter lernen durften. Und dann direkt in der Druckvorstufe gearbeitet, meinen Medienfachwirt gemacht, durfte dann direkt die Abteilung leiten. Und nachdem die Mediengruppe Universal in leichte Turbulenzen geraten ist, bin ich dann zur Druckerei Vogel gewechselt, durfte da die Vorstufe leiten und dann kam irgendwann mal die Anfrage vom Verband, weil da der Job bei der überbetrieblichen Ausbildung frei geworden ist, quasi die Ausbildung der Mediengestalter zu übernehmen. Und dann hat sich das beim Verband ein bisschen so entwickelt, dass man, naja, wenn man aus der Druckerei kommt, dann ist man es gewohnt, ordentlich anzupacken. Dann habe ich ein paar Mal noch meinen Arm hochgehoben und habe noch ein paar Aufgaben übernommen. Und so ist es dazu gekommen, dass wir jetzt doch einige Aufgaben auf der Uhr haben.
Genau. Super, vielen Dank. Gerne. Veit Rudolf.
Ja, Veit Rudolf von Rudolf Druck. Wir sind eine kleine Digitaldruckerei, die sich spezialisiert auf Buchproduktion, sind 26 Kollegen. Neuerdings seit diesem Jahr auch einen kleinen Kommissionsverlag dabei, habe ich noch zwei Kollegen, Kolleginnen eingestellt. Ja, also wir machen alles im Digitaldruck, Inkjet und Toner, haben vollstufige Weiterverarbeitung, insgesamt 4 Buchbinder im Haus und machen alles so um die Kleinserie, 200, 300 Bücher, da fühlen wir uns wohl, machen aber auch mal 1500 oder so, das ist mir auch gut. Mhm. Ja, ansonsten zu meiner Person, ich habe Drucker gelernt in der Abtei Münster-Schwarzach, sehr gute Ausbildung, dann habe ich einen Techniker in Nürnberg hinterhergeschoben und dann bin ich zurück zu meinem Vater in Betrieb, den ich jetzt leite. Mein Vater ist zwar im Hintergrund noch ab und zu dabei, aber eigentlich in Rente.
Zwei Rückfragen, wenn ich darf. war von Anfang an eigentlich klar, dass Druckerausbildung, Techniker und dann irgendwann das Thema Nachfolge im Familienunternehmen so kommt? Oder war auch das ein Prozess, wo Sie gemerkt haben, na, mal gucken, ob das mein Weg ist?
Als ich aufgewachsen bin, war die Druckerei bei uns noch im Hof. Also ich bin immer in der Druckerei gewesen, schon seit ich ein kleiner Stöpsel war. Und ich habe das immer geliebt. Also ich glaube, das geht vielen so, wenn du mal diese Druckluft geschnuppert hast als kleiner Junge, dann oder auch Mädchen, dann hast du einfach Bock, in dieser Industrie zu bleiben. Also für mich gab es nie irgendwas anderes. Ich habe ganz viele Praktika auch in die Richtung gemacht und auch versucht, was anderes zu machen. Aber eigentlich wollte ich nie was anderes werden.
Und zur Ergänzung, wir sind heute im Inside Packaging Podcast mittlerweile auch vielfältiger Podcaster. Vielleicht noch zwei Sätze dazu. Wie kam es dazu? Und gern auch da noch einen Werbeblock für die eigenen Podcasts mit einknüpfen. Ich höre den einen tatsächlich sehr regelmäßig, von dem her gerne dazu auch noch zwei Sätze.
Ja, ich habe zwei Podcasts. Also ich habe einen Podcast gestartet nur für mich. Ich bin leidenschaftlich in der Weltgeschichte unterwegs und besuche gern andere Druckereien, viel Kollegenbetriebe. Und immer wenn ich beim anderen Kollegenbetrieb war, bin ich aufgefordert worden, was zum Vorherigen zu erzählen. Und dann irgendwann habe ich gedacht, da könnte ich auch einfach einen Podcast aufnehmen. Und da habe ich da so seitenweise Erfolg quasi entstanden, wo ich quasi zu Druckereien gehe, mich mit denen unterhalte, dann eigentlich den ganzen Tag fast da verbringe und dann auch immer ungeskriptet die Fragen einfach raushaue und dann ungeschnittener Podcast rauskommt, immer mal länger, mal kürzer. Und jetzt seit neuestem habe ich mit dem Thomas Karcher, einem guten Freund, den Schön und Wieder Podcast, in dem wir einfach so frei raus von der Leber ein bisschen labern, was uns so interessiert, was der Thomas gerade macht, was ich gerade mache. Wir arbeiten da auch eng zusammen mit verschiedenen Produkten und da lassen wir uns einmal die Woche tauschen wir uns aus.
Absolute Hörempfehlung von meiner Seite, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie die beiden Podcasts noch nicht kennen, gleich mal schauen auf den gängigen Plattformen und mal reinhören. Das Thema Ihres eigenen Podcasts greift eigentlich ganz gut auf die erste Frage. Viele Kollegenbetriebe werden gesucht. Jetzt erlebe ich gerade im Mittelstand häufig, dass man da ein bisschen verschlossen ist. Jetzt muss ich dem ja nicht sagen, was ich so alles mache. Wenn Sie jetzt mal auf die Druckindustrie in Ihrer Breite blicken, wo zeigen sich denn vielleicht Unterschiede zwischen der älteren und der nachrückenden Generation? Ist das so ein Generationenthema oder wo gibt es denn Unterschiede in der Druckindustrie zwischen vielleicht der Generation der Väter und jetzt der nachrückenden Generation an Unternehmerinnen und Unternehmern?
Also ich weiß nicht, ob es von den Vätern gelebt wird. Also es ist schon, also ich merke das schon auch, dass es eher von der älteren Generation kommt, dieses Abwehrhaltende. Aber also ich habe das von meinem Vater vorgelebt bekommen. Der war schon immer sehr offen mit anderen Betrieben, hat auch, wo er noch jung war, einen eigenen Druckerstammtisch aufgemacht. Und daher kommt meine Leidenschaft auch, andere Druckereien zu besuchen, weil es einfach immer was bringt und eigentlich schwimmen wir alle in derselben Suppe. Und wenn man da nicht so eifersüchtig drauf guckt, der könnte mir vielleicht was wegnehmen, dann hast du immer was du mitnimmst. Auch nicht unbedingt einen Job, dann vielleicht auch lieber mal einen Job abgegeben, wenn es beim anderen besser passt. Dann hat der eine bessere Marge, dann muss er dir nicht wieder einen Job zurück abnehmen und dann schaukelt sich das vielleicht nicht so hoch. Also ich finde, so eine gelebte Kooperation, wo es nicht unbedingt auf den letzten Cent ankommt, weil jeder in seiner perfekten Nische herstellen kann und auch da einfach in seinem Sweetspot produzieren kann mit einer guten Marge und dann, wenn man ihm da nichts wegnimmt, dann muss er ihm auch wiederum nichts wegnehmen und dann ist für jeden was geholfen.
Gedeihliches Miteinander in der Industrie. Wenn wir jetzt die Frage nochmal auf den Verband werfen, stellen Sie von Verbandsperspektive aus fest, dass es vielleicht bei den jüngeren Unternehmensinhaberinnen und Unternehmensinhabern eine größere Offenheit gibt für auch so einen Austausch auf Verbandsebene, eine gewisse Offenheit, so ein Best-Practice-Sharing oder können Sie den Eindruck eher nicht bestätigen?
Also bei den jüngeren Kollegen ist es auf jeden Fall wahnsinnig offen. Das muss man ganz klar sagen. Also der Austausch ist regelmäßig und ich glaube fast ohne Geheimnisse. Bei der älteren Generation ist es öfters lieber Tür zu als Tür auf, aber das dürfen wir auch nicht verallgemeinern, weil gerade wenn wir über Veranstaltungen vom Verband sprechen, dann sind das ja immer Zusammenkünfte von ganz vielen unterschiedlichen Unternehmern, teilweise direkte Konkurrenten. Und da auch da kann man selten feststellen, dass sich da irgendjemand behakt. Also die Veranstaltung besuchen, suchen lieber den Austausch mit Gleichgesinnten, die gleichen Probleme haben und suchen nach gemeinsamen Lösungen. Und das ist eigentlich ein relativ schönes Miteinander und auch eine super Entwicklung. Und die wird eigentlich nur noch gestärkt durch die jüngere Generation.
Jetzt wollen wir auf ein Thema mit der jüngeren Generation im Spezifischen einkommen. Es ist so, Der Podcast kam zustande, weil ich ja den Stefan Pscherrer im Podcast zu Gast hatte bereits mit seinem Thema Führung, Sabbatical und so weiter. Und im Vorgespräch bzw. im Nachgespräch hat er gesagt, du musst mal dich hier mit dem Herrn Görke und dem Herrn Rudolf unterhalten, die machen deinem Verband richtig was nach vorne. Und es gibt im Verband ja offensichtlich eine Gruppe von jungen Unternehmerinnen und Unternehmern, die sich die Druckmacher nennen. Das impliziert ja schon ein bisschen, was die Intention dieser Gruppe ist, nämlich Druck zu machen. Schönes Wortspiel natürlich auch mit der Druckindustrie. Offene Frage an Sie beide. Gab es einen konkreten Auslöser für diese Gruppe oder wie kam das zustande?
Also der Auslöser war eigentlich relativ nüchtern, ein Strategie-Meeting beim Verband Druck und Medien Bayern. Und da haben wir beschlossen, dass wir wieder einen jungen Unternehmerkreis brauchen.
Das heißt, das gab es schon mal?
Es gab schon mal vor einigen Jahren, das ist so bestimmt 5 Jahre eingeschlafen. Und dann hat sich eigentlich das Potenzial gesehen, dass wir das wieder starten sollten. Und da sind wir da drauf gekommen, uns mal eine Liste zu machen, wo überall Potenzial ist. Und dann haben wir bei einer Jahreshauptversammlung in Regensburg versucht, die ganzen jungen Unternehmer zusammenzuholen und haben dann schon gleich im ersten Moment eine sehr illustre Truppe beieinander gehabt. Und ich glaube, es hat einen Abend gedauert, dann war die entsprechende WhatsApp-Gruppe da. Und der Austausch hat direkt begonnen, weil wirklich Leute zusammengekommen sind, die genau die gleichen Probleme hatten, die auch manchmal jemand gesucht haben, der Aufträge übernimmt oder ja, alles Mögliche miteinander zu besprechen hatten. Mhm. Und also das war mal der Auslöser und am Anfang hieß das einfach Junge Unternehmer. Dann haben wir einmal mal die Altersstruktur durchgeguckt und dann waren die manchmal gar nicht mehr ganz so jung oder vielleicht der eine oder andere hätte vielleicht schon bald aufhören müssen und deswegen kam dann der Name, die Druckmacher zustande, dass wir das so ein bisschen aufreißen in Richtung, ja, dass man auch die 40 in Angriff nehmen darf.
Mhm. Genau. Dann noch eine Rückfrage, wenn ich darf. Die Druckmacher, ich habe schon gesagt, impliziert natürlich auch, dass ein gewisser Druck gemacht wird, wahrscheinlich in die Industrie, in den Verband hinein, mutmaßlich auf das Thema Veränderungen. Jetzt gibt es ja nicht nur die jungen Unternehmerinnen, sondern auch die alteingesessenen Unternehmer, die auch über viele Jahre erfolgreich gewirtschaftet haben. Gibt es da ein Spannungsfeld oder freuen sich da alle, dass jetzt die Druckmacher kommen und viele neue Ideen haben? Oder wie wird sowas in so einem Jahr mit 300 Mitgliedern, auch sehr großen und mitgliederstarken Verband, sowas aufgenommen? Weil im Verband ist es ja, würde ich mutmaßen, immer so, man wird nicht mit jedem Thema es allen recht machen können. Wie nehmen Sie das wahr? Wie groß ist auch so die Offenheit im Verband in seiner Breite für die, ich meine es jetzt nicht despektierlich, aber ich würde mal sagen, die jungen Wilden, die jetzt kommen und irgendwie alles anders machen wollen?
Also alles anders machen wollen die, glaube ich, gar nicht. Die wollen mitmachen, die wollen einen positiven Impact geben. Und das ist eigentlich auch die Wahrnehmung von den meisten außenrum. Also es mag mal sein, dass der eine oder andere vielleicht einen negativen Kommentar abgegeben hat, der aber, ich würde mal sagen, vielleicht von 100 einer ist. Und das werden wir wahrscheinlich bei jedem Thema haben. Und deswegen stelle ich eigentlich fest, dass es durchweg positiv aufgenommen worden ist und auch alles, was wir so nach draußen kommuniziert haben und als Gruppe, als Projekte in Angriff nehmen wollten, ist durchweg gut angekommen.
Super, vielen Dank. Veit Rudolf, von Anfang an mit dabei gewesen in dieser Gruppe. Was war der Auslöser oder was waren vielleicht auch die Themen, wo man gesagt hat, und genau deswegen ist es gut, dass wir jetzt im Verband so eine Gruppe haben, die da diesen sehr offenen Austausch pflegt und irgendwo sich auch versucht zu helfen?
Ich glaube, das erste Mal in Regensburg war es noch so, da durfte keiner von uns abstimmen noch, da war noch keiner von uns Geschäftsführer. Und da gab es quasi ein Alternativprogramm zur Vorstandswahl. Und so haben wir uns dann irgendwo getroffen und haben so Teambuilding-Spielchen gemacht. Und da ging sofort, war lustig, gute Stimmung. Und man hat halt sofort gemerkt, irgendwie, der hat ein Thema, das ich auch habe, der hat ein Thema, da kann ich ihm vielleicht helfen. Und dann haben wir uns sofort irgendwie Nummern getauscht und ich glaube, 3 Wochen nach dem Regensburg war ich schon beim ersten Kollegen zu Besuch und habe mit dem geplaudert über Thema Ausbildung und so weiter, weil ist ja so, wenn jemand irgendwo stark ist, hat er irgendwo ein Problem gehabt, hat da den Fokus drauf gesetzt, hat es vielleicht gelöst. Ich habe das Thema Ausbildung schon früh angegangen, habe da eigentlich gute Expertise, dafür habe ich andere Themen, wo ich vielleicht nicht ganz so stark bin und dann wieder Baustellen habe und dann kannst du ihm da helfen und dafür hilft er mir aber irgendwie, ja, sagen wir ganz ehrlich, BWL-Geschichten, da bin ich ein bisschen.
Okay. Nachwuchsgewinnung, Ausbildung ist eigentlich ein gutes Stichwort. Spielt eine zentrale Rolle für die Industrie. Ich glaube, es ist heute schwieriger denn je, junge Menschen für die Industrie zu gewinnen, für klassische Fertigungsberufe, wie den Medientechnologen, ob er dann Buchbinder wird oder Drucker oder so, spielt erstmal keine Rolle. Ich glaube, es ist schwierig. Frage an Sie beide wieder, wo sehen Sie denn im Moment so die größten Herausforderungen im Bereich der Nachwuchsgewinnung und Ausbildung? Also was sind eigentlich die Hürden, die wir überwinden müssen, um wieder mehr junge Menschen für die Industrie und das Arbeiten in der Industrie zu begeistern? Wer von Ihnen beiden will?
Ich glaube, da gibt es verschiedene Themen. Einmal ist es ein extrem angestaubtes Image, das wir uns aus meiner Sicht aber eher selbst verabreicht haben, indem wir einfach immer nur aus Rechtfertigungsgründen gesagt haben, ja, wir sind gar nicht tot, wir haben immer so schwierig gegen die Großindustrie, wie willst du dich da behaupten, wie willst du einen Azubi finden, jetzt gibt es eh schon keinen, jetzt kommt das Handwerk noch um die Ecke mit guten Löhnen und wie soll ich denn jemanden finden in dieser, ja, es wird doch nichts mehr gedruckt, Branche. Und zweitens finde ich, gehören aus meiner Sicht die Ausbildungsinhalte schon extrem reformiert und eigentlich komplett mal auf links gedreht und einfach geschaut, wo kann man vielleicht auch Berufsbilder ein bisschen besser miteinander verbinden, wo kann man einfach auch praxisnah, aber auch innovativer für die Zukunft einfach das Ganze aufstellen. Und ich finde, da tut sich die Branche extrem schwer, irgendwie was Neues zuzulassen. Erstens beim Image, aber auch zweitens bei dem ganzen Thema Ausbildungsinhalte. Ich bin ja mit dem Christoph auch beim ZFA, im PPA-Ausschuss immer auch. Und da ist schon schwierig. Da gibt es natürlich extrem viele Gemengelagen und Interessensgeschichten. Ich will es auch gar nicht verteufeln, aber wenn man jetzt als vermeintlich junger Wilder, so jung bin ich ja gar nichts mehr, da reinkommt, dann hat man schon irgendwie ein Bedürfnis, auch was zu verändern, weil man ja vielleicht einen anderen Horizont hat und auch andere Probleme wie vielleicht ein größerer. Und da malen die Mühlen einfach so langsam. Und da, ja, wann war die letzte Neuordnung bei den Medientechnologen? Ich glaube 2011. Das ist einfach nichts mehr ganz zeitgemäß aus meiner Sicht.
Was sollte sich da konkret ändern? Also ich will nicht zu sehr ins Detail, aber dass wir es ein bisschen greifbarer machen. Also wo sehen Sie da den größten Anpassungsbedarf, wenn wir jetzt mal bei Medientechnologen meinetwegen bleiben oder gerne auch ein anderes Ausbildungsbild? Wo passt das, was heute vermittelt wird, nicht mehr zu dem, wie sich die betriebliche Realität im Alltag dann darstellt?
Ja, ich glaube, früher konnte man länger auf eine Technologie bauen. Und jetzt, wenn man schaut, wie kurzweilig da irgendwo in einer Druckmaschineinvestition getätigt wird, wie schnell sich da irgendwo in der Weiterverarbeitung was verändert, wie schnell man sich auch als Firma neu positionieren muss auf irgendwas. Und wenn man dem in der Ausbildung nicht gerecht wird, dann hast du am Schluss irgendjemanden, der spezifisch auf eine Firma ausgebildet ist. Und das hilft der Firma nichts, weil die sich so schnell wieder weiterentwickeln muss, dass sie aus dem auch nichts mehr zehren kann und dem auch wieder weiterbilden müsste. Und da müsste es einfach ein bisschen offener und ja einen größeren Rundumblick geben in den verschiedenen Bereichen.
Also eher etwas generalistischer. Weil ich meine, die Technologien verändern sich ja doch auch in einem rasanten Tempo. Da dann mit so Lehrplänen Schritt zu halten, stelle ich mir tatsächlich auch herausfordernd vor, weil die Technologie halt teilweise ja wirklich immens große Sprünge macht. Also eher ein bisschen der generalistischere Blick dann auf Ausbildung.
So würde ich das gerne machen. Ich würde gerne mehr schauen, dass die Abteilungen sich besser miteinander verknüpfen, weil aus meiner Sicht wird man immer ein vermeintlich guter Mitarbeiter, Azubi, wenn man eigentlich in einem Betrieb ist, wo man alles mal mitbekommt, von der Vorstufe bis zum Versand, wenn man überall mal mitgeholfen hat, wenn man das Papier gut versteht, auch als Mediengestalter, wenn man aber auch als Drucker versteht, was der Mediengestalter will, weil dann kannst du miteinander sprechen, sprichst die gleiche Sprache und nicht erst nach 10 Jahren im Betrieb verstehst du langsam so, was die anderen Kollegen machen. Das funktioniert heutzutage nichts mehr so. Das ist zu lang, dass du da jemanden zu lang einarbeitest. Ich finde, das müsste viel früher passieren und am besten schon in der Ausbildung gleich von Anfang an.
Herr Görge, welchen Einfluss kann da ein Verband auf solche Themen nehmen und wo, sage ich mal, sind vielleicht auch die Einflussmöglichkeiten des Verbandes dann am Ende begrenzt?
Also das, was der Veit gesagt hat, ist vollkommen korrekt. Wir würden es sogar noch weiter aufmachen, am allerliebsten, aus dem eigenen Betrieb raus untereinander die Azubis zu tauschen.
Also wie so eine Job-Rotation.
Ja, schon so in der Art. Da muss man natürlich dann auch sogar mit Anwälten sprechen, die wir zum Glück im Haus haben. Und mal schauen, wie ist das dann von der Arbeitssicherheit, wie ist das Angestelltenverhältnis. Da würde es eventuell eine Lösung geben, weil die Druckereien natürlich meistens sehr spezifisch arbeiten. Und der Medientechnologe Druck ist ein allgemeiner Beruf. Da ist Flexodruck mit drin, da ist Tiefdruck mit drin, da ist Offsetdruck mit drin und Digitaldruck. Und so ist ja keine Firma aufgestellt. Und eigentlich hätten wir aber natürlich gerne einen ausgebildeten Medientechnologen Druck, der überall schon mal reingeschnuppert hat. Und man kann natürlich da auch so ein bisschen, also ich möchte es kurz Langeweile nennen, aus diesen 3 Jahren rausnehmen, weil man kommt überall hin, man sieht Abwechslung. Und das ist auch ein Teil des Problems, dass wenn man jetzt es geschafft hat, einen Medientechnologen Druck zu finden, was ja schwierig ist, den dann einfach 3 Jahre neben die Maschine zu stellen, das ist natürlich dann auch nicht so ganz das Wahre. Und das muss sich wahrscheinlich auch der eine oder andere Betrieb auf die Fahne schreiben, dass das passiert ist und der ihn dann vielleicht auch unterwegs verloren hat. Hat er gesagt, okay, jetzt schaue ich hier den 5. Tag in Folge zu, wie die Maschine läuft. Ja, erstens lernt man nicht genug. Und zweitens ist in dieser schnelllebigen Zeit, wo Langeweile eigentlich gar keine Rolle mehr spielt, das nicht die richtige Methode.
Also ich stelle mir das total auf der einen Seite vielversprechend vor und auf der anderen Seite aber auch herausfordernd, weil wenn die so eine Job-Rotation machen, läuft man ja auch Gefahr, dass der Azubi zurückkommt und sagt, ja, bei denen da drüben war es ja viel schöner wie bei dir. Mensch, also ja, also das bietet ja auch eine inhärente Gefahr für die jeweilig beteiligten Unternehmen, vielleicht ein bisschen zugespitzt gesagt, weil ich ja schon auch meine Ausbildung selber ein Stück weit dann hochwertig gestalten muss, um eben auch in dieser Job-Rotation einen positiven Eindruck bei den Auszubildenden zu hinterlassen.
Ich glaube, es kann auch nur funktionieren, wenn du dann, wenn der Azubi zurückkommt und Eindrücke mitbringt, auch einfach mal auf ihn hörst und vielleicht was davon umsetzt. Das wäre das Allereinfachste. Dadurch bekommst du natürlich ganz andere Einflüsse und kannst deinen Betrieb auch wieder, wenn du überall das Beste aus allen bayerischen Betrieben dir rauspicken kannst und von jedem was lernen kannst, das hilft der Branche enorm weiter, weil am Schluss sitzen wir alle im selben Boot. Und wenn wir der Ausbildung was Gutes tun, dann kommt es der Branche auch zugute. Also besser, wie wenn du immer nur den nimmst, der halt übrig geblieben ist auf dem Zettel und dann bildest du jetzt zum Drucker aus, lässt die ganze Zeit an der Maschine stehen und in 10 Jahren soll der unsere Branche leiten, irgendein führender Anstelle werden. Das hat er auch keinen Bock drauf. Du musst ja das Feuer entfachen in dem.
Da nochmal eine Frage auch auf die Verbandssicht. Das ist natürlich ein sehr weitreichender Reformvorschlag, möchte ich mal sagen. Wo stehen da die Bremsklötze? Sind es Unternehmen, die sich mit diesem Modell der Ausbildung schwer tun, weil die vielleicht auch sagen, naja, jetzt habe ich den hier 3 Jahre, ne, der kann eigentlich schon so ein bisschen auch mitarbeiten, ja, der löst mir vielleicht auch manchmal so manches Fachkräfteproblem, was ich in der Produktion habe, oder scheitert das eher an, ich sage mal, den Schulträgern? Wo stehen die Bremsklötze, um überhaupt Ausbildung weiterentwickeln zu können?
Wie es halt öfters mal so ist, wenn es ein bisschen politisch wird, gibt es unterschiedliche Ausschüsse, ganz viele Leute, die mitreden. Wenn große Gruppen da sind, dauern Entscheidungen immer relativ lange. Und vielleicht aber auch so ein bisschen dem Wissen, dass die einzelnen Unternehmen sich daran beteiligen können. Weil man kann sich nämlich einfach melden und kann dann dabei sein in diesen Arbeitskreisen. Und ich glaube, dass viele Unternehmen, die sich mit Ausbildung beschäftigen, was sie müssen, schon eigentlich auch der Meinung wären, dass die eine oder andere Reform nicht schaden würde. Aber wir haben relativ wenig Beteiligung dann an irgendwie so bundespolitischen Ausschüssen und so weiter. Also da kann sich gerne jemand melden und der kann dann dabei sein. Und dann haben wir da noch ein paar Meinungen in der Runde, die vielleicht auch manchmal das Tempo ein bisschen erhöhen. Weil es stehen natürlich von unterschiedlichen Trägern, sag ich jetzt mal, die Leute da in diesen Ausschüssen und nicht jeder ist quasi der Meinung, dass wir eine Reform brauchen.
Da noch eine Frage. Jetzt ist es ja so, wir haben in Deutschland eine relativ, ich will mal sagen, vielfältige Verbandslandschaft. Ja? Also jetzt gibt es den Verband Druck und Medien Bayern, dann gibt es für die Flexodrucker den Flexodruck-Fachverband, dann gibt es noch den Arbeitgeberverband der bayerischen Papierfabriken oder papierverarbeitenden Industrie, dann gibt es dies und das und die alle greifen ja auf den gleichen Pool an Menschen zu, so möchte ich es mal sagen, die alle suchen Auszubildende für ihre Betriebe. Wie viel, ich sage mal, verbandsübergreifende Kommunikation findet da statt? Weil manchmal frage ich mich, ist vielleicht ein bisschen eine kritische Frage, liegt es vielleicht auch daran, also weil ich dann 5, 6, 7 relativ leise Stimmen zu einem Thema habe. Wenn man natürlich mit einer lauten Stimme spricht, kann es manchmal auch von Vorteil sein. Ich finde immer, das sieht man an den großen Industriegewerkschaften, ja. Da habe ich auch eine kritische Haltung dazu, aber allein über die Größe, wenn die sich halt irgendwo hinstellen und sagen, das müssen wir ändern, ja, dann stehen die am nächsten Tag auf Seite 1 in der Bild-Zeitung, sage ich mal, ein bisschen flapsig. Und gerade die Fachverbände tun sich nach meiner Wahrnehmung da ein bisschen schwieriger. Lange Rede, kurzer Sinn. Gibt es denn auch Austausch mit anderen Verbänden, um vielleicht dazu einheitlichen Positionen zu kommen? Oder ist es was, wo man von Verbandsseite, jetzt bleiben wir bei dem Thema Ausbildung, sagt, na, da brät schon jeder ein bisschen vielleicht auch so im eigenen Saft.
Da gibt es ganz sicher zu wenig Kommunikation untereinander. Okay. Das muss man wahrscheinlich sagen. Wir würden uns schon leichter tun, wenn wir das gut hinkriegen würden, dass alle unsere Mitglieder aus dem quasi zum Beispiel das gleiche Material benutzen, was wir in relativ ansprechender Optik zum Beispiel vom Verband zur Verfügung stellen. Dann würden wir, ich sag mal so, je öfter man was sieht, ist ja klar, jetzt desto mehr brennt sich's ein. Und die Bekanntheit der Berufe ist ja mindestens eine Bremse, die wir haben. Die ist nämlich überhaupt nicht gut. Das stellt man immer wieder auf den Azubi-Messen fest. Unsere Berufe sind gar nicht im Korridor. Und deswegen wäre es natürlich gut, wenn alle miteinander mit der gleichen Optik nach draußen gehen und wir dann zusammen kämpfen würden. Und ja, könnte man natürlich auch noch die anderen Verbände mit ins Boot holen, klar.
Vielen Dank. Also ich nehme mal zwei Punkte schon mit. Erstens Weiterentwicklung, ich sag mal, der Ausbildungsinhalte. Und zweitens vielleicht ein etwas größeres Miteinander über Verbandsgrenzen hinweg. Aber ich höre raus, vielleicht auch innerhalb des Verbandes, dass man vielleicht zu einer etwas einheitlicheren Auftrittsweise kommt, was dann diese Themen angeht.
Also ich glaube halt, dass wir nicht mehr so lange Zeit haben, große Veränderungen zu machen, weil ich glaube, viele große Unternehmen und auch in der Breite spürt man einfach, dass dringend was gemacht werden muss. Und wenn wir noch ein bisschen warten, kann ich mir gut vorstellen, dass wir irgendwann mal zu spät dran sind. Und dann müssen wir viel weiter unten anfangen aufzubauen. Jetzt können wir von einer sehr guten Ausbildung noch was verbessern. Wenn wir aber irgendwann mal gar keinen Azubi mehr haben und die Ausbildungszahlen gehen also schon in den Keller. Also von was wollen wir denn noch, wenn es keine Berufsschulen mehr gibt, wenn es keine Lehrer mehr gibt, wenn keiner mehr ausbildet, was ja immer mehr der Fall ist, von was willst du noch eine Ausbildung gestalten? Da ist ja nichts mehr machbar.
Der zweite Punkt ist, den haben Sie, Herr Rudolf, vorher auch schon angesprochen, ist ja auch immer die Frage, welches Zukunftsbild vermittle ich denn von meiner Industrie? Wie wichtig ist es denn aus Ihrer Sicht, dass man es in einer gemeinsamen Kraftanstrengung vielleicht auch schafft, wieder ein positives Zukunftsbild von der Industrie zu vermitteln? Wir sitzen hier bei Wiesendanger Medien. Ich gucke rundherum auf fantastisch tolle Muster, vielseitig, optisch ansprechend, tolle Haptik. Und trotzdem irgendwie gelingt es ja nicht, die Industrie in ein positives Licht zu rücken, sondern ist immer irgendwie Müll, Abfall, alles blöd und konservativ und althergebrachte Industrie und alles nicht so schick und alles nicht so fancy. Also wie wichtig ist es sowohl für die Branche als auch für Unternehmen, jetzt so ein positives Zukunftsbild zu vermitteln?
Ich glaube, das geht nur gemeinsam. Also ich glaube, man kann es nicht trennen. Wenn man was für die Branche macht, dann muss man es auch als Unternehmen leben. Und ich glaube, aktuell ist einfach der Gedanke bei vielen Unternehmen oder auch wenn einem das Wasser bis zum Hals steht, dann guckst du einfach erstmal nach dir selbst. Aber ich glaube, wenn wir mehr miteinander schauen würden, könnten wir so viele Dinge verbessern und es würde jedem besser gehen. Und man müsste einfach, aus meiner Sicht ist es extrem wichtig, dass die Branche mal ein positives, große Imagekampagne oder irgendwas raushaut und auch vielleicht verbandsübergreifend mit den Verpackern oder auch mit den Etikettierern, dass man da irgendwas macht. Das ist einfach überfällig aus meiner Sicht. Und ich weiß, es gibt Überlegungen in die Richtung, aber es sind dann einfach wieder so viele Interessensgelagen, die da hinten dran stehen und dann überschneidet sich, es dauert wieder ein Jahr und passiert hier wieder was und man muss einfach Gas geben. Das ist ja auch die Kernidee der Druckmacher. Wir haben ja den offenen Brief an die Branche geschrieben, wo wir das ja gerade anzweifeln, dass wir einfach mal mehr machen müssen. Jeder bemüht sich schon, aber immer nur für sich und in seinem Dunstkreis, aber wir müssten mal miteinander ein großes Ding drehen, einfach weil, also wenn jeder, der in dieser Branche ist, der liebt diese Branche ja und da gibt es nur geile Druckprodukte eigentlich. Also selbst ein Flyer ist ja in irgendeiner Form wichtig. Es ist ja kein Wegwerfprodukt an für sich und selbst dann wird es recycelt. Also eigentlich haben wir überhaupt nichts, vor was wir uns verstecken müssen. Aber wir tun es immer nur rechtfertigen, immer nur, wir sind nicht tot, wir ja so viel nachhaltiger wie Bildschirme und so. Aber wir tun immer einen Vergleich ziehen zu irgendwas, was vermeintlich aus unserer Sicht besser ist. Und dadurch haben wir immer irgendwie schlechte Karten, uns positiv darzustellen. Das ist immer nur eine Rechtfertigung und das ist aus meiner Sicht völlig verkehrt.
Wo kommt das her?
Ich glaube einfach, man merkt es ja, die Auflagenzahlen sinken, es wird immer, also vermeintlich weniger gedruckt, es gibt, da wird gespart, da wird gespart und es geht einfach in den Keller, die Stimmung ist so und wir lassen uns das von außen auf uns einwirken und versuchen uns zu rechtfertigen, dass es uns trotzdem noch braucht, weil man ja immer in dieses Kundenargument drin ist, ja, man braucht trotzdem Drucksachen und kann ja klar mal ein bisschen weniger, aber ohne Katalog geht es ja auch nicht oder Bücher gehen auch nicht, ein paar gedruckte brauchst du und so, aber wenn wir in diese Rechtfertigung reinkommen, anstatt zu sagen, ey, guck mal, hey, hauen wir mal ein geiles Material raus, machen eine geile Veredelung, wir machen ein geiles Produkt, was wirklich auch haptisch und optisch im Sinn bleibt bei demjenigen, der es irgendwann mal benutzt, dann weiß jeder, wie geil Druck sein kann.
Ja, das Spannende ist ja, wenn man sich dann anguckt, dass es dann auf TikTok solche Trends wie BookTok gibt, wo dann junge Mädchen, junge Frauen, junge Männer Buchempfehlungen geben, und zwar gedruckte Bücher, und die halten dann nicht, was weiß ich, den Kindle oder was in die Kamera, sondern haben die haptischen Bücher. Ich glaube tatsächlich, dass es auch gar keinen Anlass gibt, den Tod herbeizusingen, weil ich glaube, dass ähnlich wie bei der Schallplatte das Druckprodukt eine Renaissance erfahren wird. In Zeiten, wo alles digitaler ist, glaube ich, will man was in der Hand haben und will was fühlen. Ja, da gibt es ja auch ganz tolle Möglichkeiten. Also von dem her glaube ich das auch. Wie sehen Sie das denn, Herr Görke, jetzt nochmal auf die Verbandssicht gesehen? Was kann ein Verband da denn leisten, um so ein positives Zukunftsbild zu vermitteln? Und wo, sage ich mal, sind natürlich auch dem Verband die Hände gebunden, weil am Ende der Tage es ja auch die Mitgliedsunternehmen braucht, die da dann diesen Weg mitgehen?
Ja, normalerweise stellt sich jetzt jeder die große Kampagne für Druck vor, die über alle Kanäle läuft. Aber das ist natürlich auch wiederum nicht ganz so einfach, weil so ein Budget steht am Ende nicht zur Verfügung. Hier fehlt es vielleicht dann auch an dem gemeinsamen Kraftakt von allen Akteuren, die dann erst zusammenfinden müssen, was bis jetzt noch nicht passiert ist. Trotzdem, also insgesamt ist die Aufgabe natürlich, ein positives Bild zu zeichnen und vor allem unsere Mitglieder oder die Druckindustrie sich selber positiv darstellen zu lassen. Also wir versuchen immer zum Beispiel alles an Druckprodukten, was rausgeht, etwas besonders zu machen, um zu zeigen, hey, wenn du das in der Hand hast, da kannst du eigentlich nur begeistert sein. Und ich bin zum Beispiel vollkommen infiziert, aber die Leute da draußen, die können es nicht sein, weil die sind noch nie in der Druckerei gewesen. Die haben jetzt vielleicht nicht so einen Blick auf ein Packaging in Verbindung mit der Druckindustrie. Die sehen schon, oh, das ist aber geil, das glitzert, das funkelt, schöne Farbe und so weiter, und packen das gerne aus, aber die stellen jetzt nicht die Verbindung her, oh, das ist aber ein Teil der Druckindustrie, die ja angeblich vielleicht tot sein soll. Mein Gedanke von Anfang an war niemals, dass die tot ist. Viel zu viele Leute erzählen das natürlich. Ja, also, und in jedem Satz, den man spricht, und wir haben jetzt auch schon ein paar Sätze dazu gesagt, in dem tot ist, kann man dieses Wort hören, und das wollen wir eigentlich gar nicht mehr sagen. Braucht keiner sagen, weil da entstehen begeisterungsfähige Sachen.
Also, absolut.
Und die Akteure, die da am Start sind, die sind auch absolut sympathisch, engagiert und gehen vorne weg. Und jetzt müssen wir es quasi nur noch in die Welt heraustragen, und das ist die Schwierigkeit.
Jetzt ist es ja so, in solchen Verbänden oder Interessensvertretungen, gerade bei 300 Mitgliedsbetrieben, gibt es ja auch sehr unterschiedliche Interessen. Und da gibt es ja auch viele Dinge im Tagesgeschäft, die wirklich schmerzen. Steigende Papierkosten, Rohstoffsituation etc. pp. Also ja auch viele Themen, die wirklich drängend sind. Regulatorik, EU-Entwaldungsverordnung und so weiter und so weiter. Alles Themen, die Industrie ja auch drücken. Wie gelingt es denn, in dieser Gemengelage, wo jeder ja auch erstmal im Tagesgeschäft drinsteckt, trotzdem noch diese neuen Impulse auch mit reinzubringen? Weil jetzt versetze ich mich mal in die Unternehmerrolle, der sich sagt, also mein Tag geht morgens um 7 los und endet abends um 18 Uhr. Und in diesen Stunden kämpfe ich mich erstmal an dem ab, was so jeden Tag hier los ist, damit mein Laden läuft und am Ende irgendwie vielleicht auch noch was hängen bleibt, ne? Und dann zusätzlich soll ich also noch dann da mitmachen und hier mitmachen. Also wie gelingt es denn, die beiden Welten miteinander zu vereinen, wo ja jede Welt auch irgendwo ihre Daseinsberechtigung hat? Vielleicht können Sie dazu noch ein bisschen was sagen, wie Sie es auch vielleicht mit Ihrem Alltag verbinden. Nebenher noch 2 Podcasts, eine große Veranstaltung einmal im Jahr und wahrscheinlich sonst noch vielfältige Aktivitäten. Wie kriegt man das denn hin? Ist das nur eine Frage der Selbstorganisation oder wie setzt man da die richtigen Prioritäten? Weil das Geschäft muss ja auch laufen, ne?
Ja, also das ist alles andere als einfach. Aber ich glaube, ob es jetzt schwierig ist, weil man sich nur ums Tagesgeschäft kümmert, oder ob es schwierig ist, weil man sich auch um die großen Themen kümmert. Ich glaube, man muss sich irgendwann mal dazu überwinden, sich frei zu schwimmen und auch strategisch, nicht nur für sich oder auch mal, ich bin jetzt auch im Vorstand beim Bayerischen Verband, und da musst du einfach auch mal ein bisschen Weitblick haben und schauen, wo kannst du da Sachen verbessern. Und wenn du nie anfängst, Sachen zu verbessern langfristig und immer nur im Tagesgeschäft bleibst, im Hamsterrad, dann bleibst du natürlich da, weil es geht ja gar nicht anders.
Ja, weil ich habe vorher gehört, Herr Görke, in Ihrer Einleitung haben Sie gesagt, naja, wir würden uns schon wünschen, dass vielleicht an der einen oder anderen Stelle die Betriebe auch noch mal mehr auf die Dienstleistungen des Verbandes zugreifen. das knüpft ja ein bisschen an die Frage an. Gibt es Bereiche, wo die Nachfrage viel, viel größer ist? Und worauf führen Sie das zurück, dass vielleicht auch die Nachfrage noch nicht so groß ist, wie Sie es sich vielleicht wünschen würden? Oder wo Sie sagen, boah, wir haben hier super Sachen ausgearbeitet und irgendwie gibt es nur wenige, die davon Gebrauch machen. Liegt es am Tagesgeschäft oder liegt es an einer generellen Skepsis gegenüber neuen Dingen, weil das haben wir halt schon immer so gemacht? Oder worauf ist das zurückzuführen?
Das liegt mit Sicherheit am Tagesgeschäft. Und wir haben jetzt hier das Musterbeispiel sitzen an Engagement für den Verband, für Dinge, die außerhalb seines eigenen Betriebs sind. Dafür können wir dankbar sein, dass jemand sich so einsetzt wie der Veit. So viel Zeit muss jeder nicht opfern. Also so viel Zeit kann man nicht erwarten. Aber wenn jeder mal einen Teil von seiner Zeit so ein bisschen über seinen Tellerrand heraus sich an den Themen beteiligt und man kann sich ja seine eigenen Themen suchen, für die man Interesse hat. Und dann kann man sich bei der Verbandsarbeit einbringen, beteiligen und dann entsprechend was für die Branche tun. Mhm. Also ich hatte das in der Einleitung so ein bisschen aufgefasst. Wir haben so ein paar Angebote, Stellenbörsen zum Beispiel, Angebot mit dem gemeinsamen Preis, deutlich günstiger, und dann tun wir uns irgendwie schwer, dieses Paket zu verkaufen, obwohl jeder sagt, er sucht Azubis. Oder so einfache Dinge wie die Materialien zu benutzen, die man dann ja selbst nicht herstellen muss. Wir wollen eigentlich einen 10- bis 20-Mann-Betrieb davon ein bisschen befreien, sich noch sein eigenes Material zu machen, sondern er kann auf unseres sein Logo drauf machen. Und das macht das Leben ein bisschen einfacher. Und so wollen wir uns ja eigentlich als Verband auch verhalten. Wir wollen das Leben ein bisschen einfacher machen. Ja, und das Tagesgeschäft fordert einen. Das kann einen auch überfordern. Und dann hat man natürlich keinen Platz. Den muss man sich nehmen. Den kann man sich gerne nehmen, falls man möchte, und sich bei uns melden und beteiligen.
Aber ansonsten macht der Verband ja schon einiges. Es ist halt einfach so, dass die Themen mittlerweile so mannigfaltig sind, dass du jeden Tag kommt wieder irgendwas anderes auf den Tisch, wo irgendeine Statistik hier ausfüllen, dann wieder irgendein Gesetz, was da gemacht wird, und du musst diesen ganzen Sachen irgendwo gerecht werden. Ist klar, dass du dann auch irgendwo, und dann steigen da die Preise, dann hast du hier wieder einen Krieg, und dann, wie sollst du dem gerecht werden? Aber ja.
Aber deswegen überrascht mich das auch, dass Sie das sagen, weil eigentlich dadurch, dass es so viel ist, das spricht ja eigentlich dafür, dass man auf Unterstützungsangebote eingeht, die sowieso da sind, und nicht dann sich nochmal extra Arbeit macht, sondern vielleicht auf Materialien zurückgreift, die da sind, Vorarbeiten zurückgreift, die da sind. Deswegen bin ich da tatsächlich fast ein bisschen überrascht, weil am Ende ist ja das auch, ich sage mal, einer der Beweggründe, warum ich in den Verband reingehe, dass ich sage, ich muss das Rad nicht jede Woche neu erfinden, sondern die haben da in dem und dem Bereich Vorlagen, die ich nutzen kann, wo ich irgendwo relativ einfach mich da auch ein Stück weit dann positionieren kann. Aber spannend. Vielen Dank. Wir wollen langsam auf die Zielgerade einbiegen, und ich frage Sie beide, dass wir sozusagen auch nicht in so einen negativen Touch reinkommen. Was stimmt Sie beide denn optimistisch, dass es der Druckindustrie gelingt, diesen Wandel, den wir jetzt diskutiert haben, erfolgreich zu gestalten? Wer will starten?
Für mich ist es ganz einfach, die Leute, die da drin arbeiten. Also wenn ich sehe, wer in dieser Druckindustrie von früh bis spät Vollgas gibt, dann weiß ich einfach, dass also, und auch die Produkte, die am Ende rauskommen, sind ja ein Teil der Leidenschaft der Personen, die da drin arbeiten. Und du siehst einfach, wenn du in kleine, mittlere Betriebe, aber auch in große gehst, da stehen einfach Leute dahinter, die brennen für diese Industrie. Und genau deswegen werden wir irgendwann zwar vielleicht nicht weniger Themen haben, aber wir werden vielleicht dem Ganzen gerechter und werden auch viele Themen lösen. Dann kommen halt wieder neue Themen. Aber man muss halt einfach zusammenlangen, und das ist, glaube ich, das Ausschlaggebende. Also wenn wir zusammenlangen, sehe ich jetzt nichts, was der Druckindustrie im Weg stehen könnte.
Super.
Und jetzt will ich nur nicht das Gleiche sagen, obwohl das vollkommen richtig ist, was der Veit gesagt hat. Aber ich sehe auch einfach richtig coole Produkte, die man auch durch nichts ersetzen kann, weil einfach das Gerät in meiner Hand, wo ich irgendwie ein E-Book lesen kann, nicht so cool ist wie ein Roman mit Effekten drauf und irgendwie dieses Haptische da ist. Und es wird aber auch keinen Supermarkt geben, wo keine Verpackungen mehr da sind. Und es wird, wir erzählen dann immer noch die Sachen von den Möbeln, die Dekore gedruckt sind. Und wenn ich dann auf den Azubi-Messen zum Beispiel den Eltern erzähle, dass sie jeden Tag auf einem gedruckten Boden rumlaufen, ist das auch eine Neuigkeit. Also diese ganzen Sachen, die da sind, die werden niemals weg sein. Zusammen mit den tollen Leuten, die hier arbeiten und fortschrittlich sind, wird das immer weitergehen.
Ich würde sagen, das ist von Ihnen beiden ein hervorragendes Schlusswort und eine sehr positive, ich sag mal, Vision, die nach vorne da ist. Zum einen, die Produkte sind cool, unabkömmlich und in jedermanns Alltag täglich vertreten. Und wir haben die richtigen Leute in der Industrie, um diesen Wandel positiv zu gestalten. Ich sage vielen, vielen Dank für dieses offene Gespräch an Sie beide. Ich weiß, Sie haben die Woche wirklich viel zu tun mit der anstehenden Veranstaltung. Deswegen vielen, vielen Dank, dass Sie sich beide die Zeit genommen haben und Gast bei mir im Podcast waren. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Danke, danke.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Sie konnten aus der Folge auch einiges mitnehmen. Was mir besonders hängen geblieben ist, ist zum einen die ganz klare Forderung, so möchte ich es mal nennen, dass die Ausbildung sich anpassen muss, Ausbildungsinhalte angepasst werden müssen und dass man Ausbildung etwas breiter denkt, vielleicht etwas abwechslungsreicher gestaltet, dass es sowohl für die jungen Leute als auch für die Industrie echte Vorteile mit sich bringt. Insgesamt der Blick über den Tellerrand, über die eigene Unternehmensgrenze hinweg, offen in den Austausch gehen und ganz wichtig, ein positives Zukunftsbild zeichnen. Wir arbeiten in einer Industrie mit herausragend tollen Produkten und das darf man noch offensiver nach außen vertreten. Ich hoffe, Sie haben auch einiges mitgenommen und wenn Ihnen Inside Packaging gefällt, dann abonnieren Sie den Podcast gerne, empfehlen Sie ihn weiter. Über eine positive Bewertung auf den gängigen Plattformen freue ich mich sehr. Sollten Sie Feedback haben, Themen oder Gastvorschläge einbringen wollen, schreiben Sie mir gerne über LinkedIn oder über meine Website. Die Kontaktdaten verlinke ich in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge von Inside Packaging und denken Sie daran, Inside Packaging, weil gute Verpackung nur mit Menschen, Ideen und Zukunft entsteht.